Servus Deutschrap, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und ja, heute hatte ich echt ein abgefahrenes Interview mit Haiti. Abgefahren einerseits deshalb, weil das Ganze aus so einem halben Beef raus entstanden ist. Das besprechen wir gleich im Interview. Und andererseits auch, weil wirklich die Umstände sehr wild waren. Wir mussten zwischen dem Interview die Location wechseln. Deswegen wundert euch nicht, wenn der Sound irgendwann so ein bisschen anders wird. Ich hoffe, unsere AI-Editing-Tools retten alles. Und zu guter Letzt haben wir auch noch nie ein Interview so schnell rausgehauen. Das bedeutet, normalerweise nehmen wir das Interview auf, wir schneiden es, dann hören wir nochmal rein, machen ein Intro dazu. Heute ist einfach mal alles anders, denn wir haben gerade eben das Interview erst fertig recorded. Ich nehme jetzt schon das Intro auf und es wird super schnell veröffentlicht, innerhalb von ein, zwei Tagen. Deswegen will ich gar nicht um den heißen Brei herumreden. Es war ein abgefahrenes, crazy, witziges, unterhaltsames, informatives Interview mit der lieben Haiti. Nach nur einem kurzen Spot geht's los. Viel Spaß.
Werbung.
Yes, und viel Spaß bei der neuen Folge wünscht euch auch unser Partner Effect Energy. Die haben nämlich zurzeit eine crazy Aktion laufen mit Gewinnen im Wert von über 82 Millionen Euro. Das muss man sich mal geben. Und zwar ist es die sogenannte Code Promotion. Ihr könnt nämlich an dem Gewinnspiel teilnehmen, dazu sage ich gleich was, wenn ihr jetzt die aktuellen Flavored Energy kauft und auf der Lasche schaut, da ist so ein Code dabei. So, fangen wir mal von vorne an. Also Effect Energy, es gibt die klassischen Energy Drinks, es gibt aber auch die Flavored, also die, die noch eine Geschmacksrichtung dabei haben. Und bei den Bubblegum, Black Acai, Guava Massive oder Coconut Blueberry, bei diesen vier Geschmacksrichtungen, dort findet ihr auf der Lasche oben so einen Code und den könnt ihr ablesen auf der Webseite, also ist ein QR-Code drauf, auf der Webseite eingeben und schon habt ihr die Chance auf einen der Gewinne. Und es gibt Partypakete, Reisepakete, Gamingpakete, Konzertpakete, es gibt alles Mögliche. Es wirklich, geht mal auf diese Webseite effect-gewinnspiel.de, dann werdet ihr sehen, was es da alles gibt. Also viel Glück dabei und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Let's go.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen im Deutschrap Plus Podcast, Haiti. Wie geht's dir?
Hi, was geht? Was poppt? Mir geht's gut.
Das freut mich zu hören. Also erstmal, du darfst alles sagen, was du möchtest.
Lieber nicht. Oder ich mach's wie ihr. Ich streue mit gefährlichen Halbwissen um mich und dann mache ich mich dadurch interessanter.
Das ist ein guter Punkt und das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Intro, weil das unser erstes Interview, was aus einem kleinen Beef raus entstanden ist.
Ja, aus dem Beef wird manchmal eine Freundschaft.
Ja, das ist
ja, ich habe mich nur aufgeregt, weil ihr gesagt habt, ihr hättet mich Hoppegarten gesehen mit einem Bier rumlaufen und in der Bahn nach Hause fahren. Das ist ja gar nicht mein Image, habe ich euch ja schon gesagt. Ich weiß auch, dass mit der Bahn kann sein, weil ich dann am Ring irgendwo Greifswalder rausgelassen wurde und dann die letzte Station mit der Bahn fahren musste. Ich vermeide ja die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist nur, das kann sein, aber Bier kann nicht sein und alleine kann auch nicht sein.
Nee, dann finde ich auch gut, dass wir das hier klarstellen konnten, weil dann war meine Erinnerung da ein bisschen getrübt. Also Hoppegarten ist ja die Trabrennbahn in Berlin, wo immer die Pferderennen stattfinden. Und da habe ich dich gesehen und dachte dann irgendwie, ja, mit Bier, aber war wahrscheinlich irgendwie ein Cocktail oder so.
Es war ein Champagner oder ich trinke nur Longdrinks und Cocktails.
Ja, ich habe gesehen, dass jetzt auch für die Promo von deinem neuen Album auch was auf einer Trabrennbahn entstanden ist, ne?
Ja, ich war gestern auch, ach, ich gehe da öfter hin, nur, ja, es ist halt so, wenn man da hingeht, dann, wenn man das so publik macht, ich gehe da schon lange hin, seitdem ich in Berlin wohne. Ich bin ja eigentlich aus Hamburg, aber wohne seit 7 Jahren in Berlin und seitdem gehe ich da öfter mal am Sonntag hin und ja, wette da auf ein paar Pferde. Diesmal waren wir ein bisschen Backstage. Eigentlich wollte ich mich auf ein Pferd setzen, aber das haben die natürlich nicht erlaubt, weil das ja keine normalen Pferde sind, weil das ja Galopp-Rennpferde sind. Die sind ja nur erschaffen worden, um Geld zu machen. Ähnlich wie ich. Und dann haben wir uns aber, dann war wieder mein Plan, ich will Jockey werden, weil ich eigentlich habe ich die perfekten Voraussetzungen, um Jockey zu werden. nämlich ich habe nur 45 Kilo, ich habe keine Angst, ich kann auch reiten. Ich bin bis ich 17 war geritten, bis ich dann in die Partyszene, ich habe dann den Ponyhof gegen die Reeperbahn ausgetauscht, vielleicht auch sogar ein bisschen früher. Und aber eigentlich kann ich das. Und dann war plötzlich meine Schnapsidee, dass ich jetzt unbedingt Jockey werden will. Aber dann, es ist dann die nächste Sache, ist es Tierquälerei, kann man sich da mal so fragen, ne? Ich kann es noch nicht so einschätzen. Ich kann es irgendwie nicht so einschätzen.
Ja, ich bin fast eher bei ja. Also ich gehe auch ab und zu hin, so wetten, wenn dann diese Saisoneröffnung ist und sowas. Mhm. Aber ich muss sagen, das tut dann auch weh, wenn man manchmal sieht, dass dann die Pferde da so gepeitscht werden mit diesem, Aber ich sag, also Jockey wäre natürlich auch passend, wenn du dich da sowieso so viel rumtreibst, reiten kannst. Und ich glaube auch Jockey, ich glaube, ist kein schlecht bezahlter Job. Ich habe mal einen getroffen und der hat so ein bisschen erzählt. Ist ein bisschen auch wie so ein Künstler-Lifestyle, was er so erzählt hat.
Das sind immer so ganz dünne, kleine Männer, die aber komplett durchtrainiert sind. Also ich müsste da natürlich, ich dachte mir, das ist perfekt für mich, dann komme ich aus dem Crack-Life raus, muss dann Kraftsport machen, endlich wird mal was ernst genommen. Und ich dachte irgendwie so, das ist der perfekte Plan. Aber allerdings müsste man, es ist schon besser, wenn du jünger bist, ne? Also so Anfang 20 oder noch jünger. Aber ich glaube, dadurch, dass ich schon Erfahrung habe, brauche ich nicht mehr so lange. Aber wie gesagt, noch ist es eine Schnapsidee. Allerdings nach diesem Promo-Video zu Kings sagen King, habe ich mich da mit ein paar Züchtern angefreundet. Die folgen mir jetzt auch auf Instagram. Keine Ahnung. Wer weiß. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Ja, wäre ja ein spannender Karrierewechsel. Es gibt ja jetzt immer mehr Rapper, die jetzt zum Beispiel Schauspieler werden oder sowas. Und dann wärst du halt die Erste, die Jockey-Laufbahn einschlägt.
Wäre krass. Das wäre krass. Ja, ich bin auf jeden Fall kleiner und leichter. Ich weiß nicht, ob das so ein Vorteil, also ob so ein Kilo schon was ausmacht. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube schon.
Themawechsel.
Themawechsel. Kommen wir mal zu deinem Album. Kings sagen King. Am 14. Juni ist es soweit. Dein 10. Soloalbum. Erstmal Kings sagen King. Wie bist du auf diesen crazy Albumtitel gekommen?
Ja, wie gesagt, ich bin gar nicht so kreativ, wie alle denken. Ich habe ja einen Homie, der heißt GPC. Und ich meine, das in einem von seinen Songs irgendwann mal 2008 gehört zu haben, dass er sagt, ich bin ein King. Kings sagen zu mir King. Das ist aber ein Uralt-Song. Und das hatte ich irgendwie noch so im Kopf. Und dachte ich, geil, weil die echten Könige oder die echten Kings, die ernennen sich gar nicht selber King. Das darf man gar nicht. Das müssen andere zu dir sagen. Und deswegen dachte ich, deswegen fand ich die Line so stark. Dann habe ich ihn angerufen, meinte, ey Gabriel, kann ich das nehmen? Und er kann sich aber an nichts erinnern. Er meinte, nee, hat er nicht gesagt. Aber ich weiß nicht, vielleicht war er das auch nicht. Aber ich habe das irgendwie noch im Kopf von einem Rapper von Uralt-Rap-Zeiten. Meiner Meinung nach war er das. Naja, so bin ich auf den Namen gekommen. Also so viel habe ich mir da gar nicht ausgedacht. Ich habe es aufgeschnappt.
Ja, aber ist ein cooler Albumtitel.
Danke.
Ich habe jetzt auch das Cover gesehen. Also, du hast ja jetzt 3 Singles rausgehauen. Und bei den 3 Singles, da hat man ja auf dem Cover einen sehr royalen, luxuriösen Raum einer Villa gesehen. Und da liegen dann so zum Beispiel, da liegt irgendwie so ein Kleidungsstück rum, also so ein bisschen unordentlich, aber der Stuhl, also man sieht so das Wohnzimmer und das ist quasi ein Stuhl, der guckt auf den Fernseher, der Stuhl ist aber leer. Und jetzt habe ich das, ich glaube mal, finale Albumcover gesehen und da sitzt du dann auf dem Stuhl und bist und machst irgendwas mit der Fernbedienung am Fernseher und rauchst einen oder eine oder sowas, oder?
Das ist eine kubanische Zigarre.
Ah.
Nein, also wenn man genau hinkommt, ist es gar nicht so royal. Ich wollte das halt nicht so Standard machen, wie alle Gangster-Rapper das unbedingt haben wollen. So mit, also die kubanische Zigarre ist halt so ein typisches Rap-Element und ich finde es auch immer witzig, immer so so standardprollig zu sein. Aber wenn man genauer hinguckt, haben wir das schon so ein bisschen, also es ist zum Beispiel ein zugemauerter Kamin. Das ist, es soll ein Raum sein, in dem man sich nur für kurze Zeit oder nur ja, immer nur so kurz zum Pause machen oder so aufhält. Mhm. Da ist auch eine Heizung, das finde ich eigentlich am besten. Also ich habe es ja zusammen mit dem Grafiker designt, der hat mich immer gefragt, was ich haben will. Wir haben immer zusammen so ein bisschen rumgesponnen, also wir haben das echt diesen Raum zusammen kreiert und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt noch so eine olle Heizung, weil ich die noch so aus meiner Kindheit kenne. Dann kommt man irgendwie in das Haus in Kroatien im Winter und alles ist kalt und es, man braucht noch ewig, um diesen Kamin anzumachen, weil in diesen alten Häusern, also in diesen istrianischen Häusern, wo ich mich öfter mal aufhalte, da ist es halt immer arschkalt. Das liegt auch daran, also damit man es im Sommer auch dort aushalten kann. Und deswegen bin ich halt diese provisorischen Heizkörper gewöhnt, die man halt in die Steckdose steckt, die super viel Strom schlucken, aber ja, diese heiße Luft auspusten. Das steht auch noch am Rand. Und ich wollte auch keine normalen romantischen Kerzen. Ich wollte auch elektronische Kerzen. Also man kann ganz, 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 ganz viel in diesem Album finden, was dann doch nicht so ganz typisch Hip-Hop-Biggie-Style ist.
Also es ist fast wie so ein Suchbild, ne? Wenn man hinguckt, da sind so viele kleine Elemente versteckt, auch so ein der Tisch als Krokodil und alles. Ist jetzt natürlich super blöd, dass wir in einem Audio-Podcast über so viel Visuelles sprechen, aber ich find's mega spannend. Da ist noch so ein Baseballschläger, der in der Ecke steht, ein Champagner, der in einem Champagnerkühler ist und sowas.
Die haben es ja alle nicht vor sich, ja, okay.
Ja, aber ja, vielleicht schon, vielleicht haben sie ja alle die Platte gekauft und gucken jetzt auf ihre physische Version.
Kauft die Platte im HHV-Store. Es ist eine kleine Auflage vorhanden und die Platte ist Gold aus Versehen geworden. So.
Ja, solange sie nicht so fehleranfällig ist wie das neue Teil von Bushido, ist ja alles easy. Hast du das nicht mitbekommen?
Ich habe auch gehört, also mir passieren ja auch immer Fauxpas, aber wenn man sich dann die Fauxpas von den anderen Leuten anhört, es gab mal eine, ich weiß nicht wer, es wurden irgendwie 1000 Platten gepresst und nichts war drauf. Da komme ich aber noch nicht weg. Also ich will auch nicht von meinen ganzen man tut dann ja immer so, als ob es dann so sein soll, ne?
Ja.
Das ist ja auch wie auf der Bühne.
Ja.
Soll so sein. In dem Moment soll das Publikum weiter rappen und so. Also das ist eigentlich die Hauptaufgabe vom Artist, die Fehler professionell zu verschleiern. Aber noch einmal zum Album-Cover, ja.
Und wer hat das designt?
Ja, genau. Der Grafiker heißt Max Güter, der arbeitet, hoffentlich habe ich seinen Namen richtig ausgedrückt, der arbeitet sonst so eher für die New York Times und alles und auch für Drake und internationale Leute, aber ich glaube, er hat noch nie so eine Vinyl gemacht und also das war auch für ihn das erste Mal, dass er macht sonst eher so Designs und Websites oder auch Cover für Zeitschriften. Und ja, ich glaube, sowas wie für mich, so Album, Single-Cover, ich glaube, das hat er noch nicht gemacht. Aber den Grafiker davor, ich hole die irgendwie alle das erste Mal ins Boot. Ich finde immer die Grafiker durch Hashtags, schreibe irgendwelche Leute an. Und die haben das dann alle noch nicht. Wie mein erster Grafiker oder mein zweiter Grafiker, wie viel hatte ich dann jetzt schon? 5? Der hat auch noch gar nicht sowas gemacht. Und jetzt arbeitet der für. Deswegen, also ich weiß schon, warum Drake ihn noch nicht verlinkt hat. Es gibt einen guten Grund, warum man seine Grafiker nicht verlinkt. Und zwar, weil die dann weggeschnappt werden. Weil mein, den ich hatte, oder auch immer noch hab, nur halt, er hat halt jetzt wenig Zeit, weil er für alle anderen Rapper auch jetzt arbeitet. Den habe ich halt durch einen Hashtag auf Instagram gefunden. Und der hat für mich, also weiß nicht, was hat er gemacht? Influencer-Cover. Was hat er noch gemacht? Alle danach, Mieses Leben, Speeddate. Und da haben wir eigentlich immer einen guten Flow gehabt. Ich mache immer Kreativ-Direction und er entwirft es dann mit seinem Know-how. Und genauso habe ich das mit Max Güter auch gesagt. Also es hat angefangen mit einem weißen Alligator, weil ich das als Tier cool fand. Mhm. Ich dachte so, ich bin ja auch kein Reggae-Artist. Ich habe jetzt ein Reggae-Dancehall-Album gemacht, was untypisch ist. Dann dachte ich mir so, was passt? Und es gibt weiße Alligatoren, aber die werden nur gezüchtet. Und das fand ich irgendwie passend, weil ich komme nicht aus dem Reggae, ich komme nicht aus der Kultur. Ich habe es eigentlich auch nur diese Musik gezüchtet. nachgemacht.
Ja. Ja.
Mit Leuten, die sich gut auskennen im Dancehall-Reggae-Bereich. Also es hört sich schon an, wie, also die Beats und das Soundbild und die Instrumental, die sind schon original. Wir haben uns da, wir sind sehr nah geblieben an so Originalproduktion aus Jamaika. Ich habe ja auch jamaikanische Künstler auf dem Album.
Habe ich gesehen. Also es sind ja, also Trettmann und Jan Delay sind ja schon veröffentlicht, die Songs.
Sind
und
die
dann
deutschen Reggae-Leute? Ja,
die Deutschen, die Almans. Und dann gibt's noch, die Almans anderen drei musst du mal erklären. Also ich habe gesehen Quenga, Stereolux und Projects.
Stereolux kommt aus der Schweiz, den kennt man auch so in der Szene. Ich kannte ihn eigentlich auch nicht. Ich muss sagen, ich hatte da Beratung. Also ich habe ja DJ Triplett, es fing halt an mit, er hat mich eigentlich gebucht auf eine Party und nach meinem Konzert war eine Dancehall-Party. Und dann habe ich ihm gesagt, yo, hör mal bitte den Song von Vibes Cartel, Cheap Glock. Und dann hat er mir am nächsten Tag den Beat so halbwegs nachgebaut und dann kam er irgendwie ein paar Wochen später nach Berlin und dann haben wir Cheap Glock Just for Fun eigentlich gecovert auf Deutsch. Ähnlicher Text, ähnlicher Flow. Aber der hat halt auf kein Album, der liegt ja schon 2 Jahre rum, der hat auf kein Album gepasst vom Soundbild. Und dann haben wir noch ein paar gemacht, dachten wir, komm, wir machen eine EP, und aber dann war plötzlich ein Album fertig. Da dachte ich, okay, komm, wir machen jetzt einfach ein rundes Album drauf. Ich bin voll der Albummensch, ich bin so ein Albumkampagnenmensch. Welche Farbe, welches Design, welche Tracks, das bringt mir halt voll Spaß, deswegen kann ich das auch so schnell. Ich bin halt geübt in Kampagnen. So, ich bin zwar kein Marketing-Profi, geht ja auch immer alles unter, aber ich kann halt so eine Kampagne fahren. Ich weiß, wie es aussehen soll, ich weiß, welche Tracks drauf sein sollen, ich weiß, wie die Videos, zu welchen Singles. Mir bringt das halt Spaß, welche Schriftart. Zu jedem Album gibt's dann auch ein No-Scroll. Ich bin da total verkopft drin. Dann habe ich mir auch sagen lassen, die Fans checken das gar nicht, dass die Font im selben Stil von dem No-Scroll ist.
Dieses,
was ich in der Nase trage.
Ja.
Und ich bin da voll drin, super autistisch. Ich weiß gar nicht, ob die Fans das sehen. Aber mir bringt das auf jeden Fall Spaß.
Ich war gerade auch ganz kurz, okay, krass, okay, low-key verkopft, aber ja. Geil. Lieber so rum als andersrum, wenn es so random ist. Nice.
Ja. Hält ja auch immer gut viel schief, aber so im Großen und Ganzen ist es schon rund. Die Leute denken ja auch, ich hätte ein Management. Denke ich so, nö, das funktioniert auch ohne. Man hat halt nur keine Freizeit mehr. Ich guck mir gerade das Single-Cover an. Ja, ist halt ein bisschen blöd im Podcast in den Single-Covers sind ja Indizien versteckt von den Feature-Artists. Aber jetzt waren wir gerade, das was wissen über die jamaikanischen Artists, ne?
Zu dem Cover noch eine Sache, bei dem Cover habe ich in der ersten Sekunde, muss ich an eine Story denken, die du mal irgendwo in einem Interview gedroppt hattest, und zwar zu Moneyboy. Damals wusste ja so niemand genau, spielt der eine Rolle, ist der wirklich so? Ich glaube, ein Großteil der Leute weiß es bis jetzt noch nicht, und es hatte auch niemand wirklich so einen privaten Draht zu ihm, egal wo er war, war immer nur in so einer Fernsehsendung oder sowas, und dann warst du irgendwo im Interview und hast dann so einen Satz gedroppt von wegen, ah ja, ich war bei dem zu Hause, der ist genau so, da liegen überall so Klamotten rum und sowas, und das war so das erste Mal, dass man da mal hinter die Kulissen gucken konnte bei so einer Person wie Moneyboy, und irgendwie habe ich dann dieses Zimmer gesehen und sah da so die Klamotten rumliegen und dachte dann so, ist das vielleicht Moneyboys zu Hause?
Das ist aber ewig her, ne?
Ja.
Also als ich bei ihm zu Hause war, wann ist es, 2018 oder sowas? Oder 16? Ich habe dieses Foto noch, da hat er mich noch zum Bus gebracht. Aber über die Jahre ist der Kontakt zwischen mir und Moneyboy nicht verloren gegangen. Ich bin halt immer noch, ich gehe dann immer zu seinen Konzerten ins Huxley und da sind auch immer dieselben Leute. Duke ist auch immer da und dann ist es irgendwie so die Berlin-Fangemeinde von Moneyboy. Und also es ist immer witzig. Und wir haben uns auch immer was zu erzählen und manche Sachen kann ich auch nur ihm sagen. Und wir haben doch schon so unsere kleine Autistenfreundschaft.
Also wenn du privat mit Moneyboy also wenn du privat mit Moneyboy bist, dann ist er auch so wie man ihn kennt und sieht und
ja, genau, es ist halt so, was viele Leute nicht verstehen, er checkt schon, es ist bei mir auch so, also wir wissen, dass wir weird sind, aber man man kann es aus zwei, also wir sind so, man kann es auch irgendwie nicht ändern, aber trotzdem hat man den zweiten Blick von außen und weiß, wie es ankommt. Mhm. Das haben aber nur wenige Menschen und ich weiß auch nicht, warum es so ist. Ich hab's, glaube ich, nicht. Aber ich kann es bei ihm sehen. Er weiß, was er tut, kann aber nicht anders. Aber sieht es aus dem dritten Auge.
Ja, gut gesagt.
Ja, ich bin ja Hobbypsychologin.
Noch ein zweites Standbein neben dem Jockey werden.
Ja.
Ja, falls ihr jetzt einen kleinen Unterschied hört in der Audio von der lieben Haiti, dann liegt das daran, weil wir gerade kleine Internet-Issues hatten und jetzt die Location ändern mussten und jetzt aus einem sehr schönen Café raus recorded wird. Wir sind wieder da, wir machen weiter mit dem Album. Ich habe nämlich noch eine Frage zu deinen Features. Und zwar, das hatten wir damals auch im Podcast angesprochen, ich bin sehr gespannt auf die Antwort, weil 2017 hattest du ja schon ein Feature mit Trettmann, warst da auf dem Album drauf und sowas. Da waren ja sogar zwei Nummern irgendwie. Dann hast du 2020 bei Bremen Next im Interview erwähnt, dass du für ein Album Luciano und Trettmann auch wieder angefragt hättest, aber die sich nicht gemeldet hätten. Und dann hast du diese Aussage getroffen, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, so von wegen anscheinend featuren die nicht mehr nach unten, in Anführungszeichen. Und jetzt, 4 Jahre später, dein Album kommt raus, der Song Movie Star ist drauf und Trettmann ist als Feature-Gast da. Wie hast du das Ding denn gedribbelt?
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wahrscheinlich war das so. Ich habe Luciano mal, also erstmal, Luciano wollte, glaube ich, mal auf La La Land. Da meinte ich, nee, ich habe einen viel besseren Song für ihn und da wollte er nicht drauf. So bin ich irgendwie so mit ihm auseinandergegangen. Auch irgendwie gar nicht so cool mit dem Management. Und aber er wollte immer wieder, er wollte damals, weil das ist auch 2019, hat er gesagt, jo, lass was machen, ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er da Nein gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Bei Trettmann ist es leider, ja, das sind auch wieder interne Sachen. Er hat das Management gewechselt und durfte jetzt quasi wieder was machen. Ob man das jetzt so gepetzt hat oder nicht, so ist es nun mal. Und er meinte auch, als ich ihn in Leipzig besucht habe, yo, er chillt jetzt mit Toten, also alle, mit denen er irgendwie nicht, was heißt chillen durfte. Also es gibt halt die Artists, die halt aufs Management hören, was ja auch nicht gerade schlecht ist für Leute, die ihr Leben sonst oder ihre Karriere nicht selbst leiten können. Trettmann ist davon ja einer. Bei mir ist es so, es wäre sicherlich besser mit dem Management bei mir, weil du hast halt eine riesige Angriffsfläche. Egal, was du sagst, dann habe ich noch ADHS, dann sage ich alles, was ich denke. Also ich habe die größte Angriffsfläche, die man überhaupt haben kann. Dafür ist es eigentlich ein Wunder, dass ich mich irgendwie noch gerade so hier in Deutschland halte, weil ich habe nicht denselben Charakter wie 90% des Kollegiums, ne? Man muss echt aufpassen, was man sagt. Es sind auch Gerüchte bei mir im Umlauf, wo ich dann aber denke, schade, dass sie nicht wahr sind, weil die hören sich eigentlich ganz cool an.
Was denn für Gerüchte?
Ich hätte, genau, das war bei Kraftklub, bei einem Videodreh, da wurde dann gesagt, das hat mir dann ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat, aber da denke ich mir echt, das ist schon richtig, ich habe ja schon öfter Rufmord erlitten, würde ich mal sagen, aber da dachte ich echt, das geht langsam zu weit. Das war, da hat mir der Bruder von Kraftklub gesagt, so ey, mir wurden echt Sachen über dich erzählt, deswegen habe ich da so ganz genau hingeguckt, dass ich mal einen Kameramann getreten hätte. Dann habe ich auch überlegt, was könnte das sein? War das eine Spaßsituation? Oha. War das irgendwie so? Woher könnte sowas entstehen? Mir ist echt nichts, also dachte ich mir auch, dann habe ich gesagt, ja, kann der sich mal vielleicht bei mir melden? Oder weißt du, wenn das irgendwas geht, da, es ist halt nichts in der Richtung passiert. Dachte ich, ja, hört sich ja irgendwie cool, will ich jetzt gar nicht so schlimm finden auch. Deutschland ist ja immer so pussig unterwegs. Aber nee, passiert ist das nicht. Und das ist eine von vielen Sachen, ne? Und ja, keine Ahnung. Der Tag ist lang für viele Menschen, ne? Für mich ist es ja kurz. Aber ich wach auch erst um 12 auf.
Ja gut, dass du nicht beim Eurovision Song Contest mitgemacht hättest, sonst wärst du nach dieser Aktion jetzt wieder, liebe Joost, wahrscheinlich auch raus mit Anzeige.
Wieso, was war da?
Hast du nicht mitbekommen, der Joos für die Niederlande, der eine Artist, der mit Chiago auf Friesenjung war? Also ist bis jetzt ungeklärt, nur deswegen, das war jetzt vielleicht auch ein blöder Joke, weil man weiß noch nicht genau, was rauskommt, aber der war quasi bis im Finale und kurz vorm Finale ist er dann rausgeflogen, weil er angeblich eine Kameraassistentin geschubst hätte oder sowas. Es steht im, also laut der Aussage von ihm hätte er quasi so eine Geste in Richtung Kamera gemacht, aber sie nie berührt oder auch nicht die Intention gehabt. Ach, so aber das stand jetzt so ein bisschen im Raum und er ist dann eben direkt vorm Eurovision Song Contest Finale rausgeflogen, was eben ganz, ja, eine ganz wilde Story war.
Ja, man weiß halt nie, wie es wirklich war, ne? Man hört es immer so, nachher war es genau andersrum. Vielleicht hat, man weiß auch nicht, hat sie was vielleicht gemacht? Das ist immer so schwer mit Gerüchten. Also wenn mir Leute, ich höre auch Sachen so über kein alles Mögliche aus erster Hand, aus zweiter Hand, dann treffe ich mich mit den Leuten. Ich mache mir halt gerne selber eine eigene Meinung oder ich bilde mir gerne eine eigene Meinung und man weiß es halt nie. Ich chill auch mit Leuten, die sind durch, die sind weg vom Fenster. Die sind einfach weg, weiß ich auch nicht. Das sind teilweise auch noch Homies, weißt du? Ja, lieber auch Themawechsel. Wer weiß, wohin mich der Podcast wieder führt.
Okay, okay. Du hast eben schon so ein bisschen dieses angesprochen mit Independent. Du hast eben schon angesprochen mit Independent sein, kein Label mehr. Du warst ja bei Universal, ich glaube 2018 rum irgendwann und bist aber jetzt Independent. Bist du komplett
naja, dazwischen
Independent?
Sind ich weiß gar nicht, so andere Deals. Also ich mache jetzt das dritte Album Independent. Davor war ich auch wieder bei Universal, bei Urban, bin aber auch da wieder raus. Ich habe ein Album noch bei Warner, Hamburg Warner. Weiß gar nicht, welche Sui Sui und Influencer sind noch bei Warner. Es sind immer Standardvertriebsdeals. Also der einzige Bandübernahmevertrag, den ich leider gemacht habe, war Montenegro Zero. Das ist noch bei Universal. Mhm. Und das ist auch noch länger da. Ich weiß auch nicht, das, ja. Haiti against the industry.
Was sind die Vorteile vom Independent sein?
Keine. Es gibt keine. Also als ich mal im, also weiß ich auch nicht. Also komplett independent ist kein Vorteil. Nee. Es ist immer besser, mit einem Fuß in der Industrie zu sein, weil sonst will wirklich niemand mehr mit dir was zu tun haben, was ja auch logisch ist, weil wieso sollte dich jemand pushen, der nichts an dir verdient? Es ist halt ein Geschäft. So, ich habe einen Vertriebsdeal, da gebe ich einige Prozente ab, aber auch nicht viele. Die kümmern sich um mich und die bringen meine Musik raus. Ich habe okaye Platzierungen, nicht die besten, nicht die schlechtesten. So, ich bin ja auch schon länger, ich bin kein neuer Artist mehr, obwohl meine Platzierung, als ich noch ein fresher Artist war und die einzige Frau, waren auch nicht gut. Also ich hatte jetzt in meiner fast 10-jährigen Karriere einmal ein Cover, einmal bei Deutschrap brandneu. Einmal in 10 Jahren und ich würde meinen, ich hatte immer die besten Songs.
Da würde ich,
sag ich jetzt mal so.
Ich meine, an sich, wenn man jetzt hört, okay, independent zu gehen, ist ja das Naheliegende, mehr Cash für sich selber zu haben. Also würde ich sagen, ist jetzt so der Vorteil, den man so annimmt.
Nee. Ja, wenn es, okay, es ist halt so. Die Labels spekulieren ja natürlich immer, ob du, jetzt muss ich euch wirklich die Musikindustrie erklären, oder wie?
Bitte.
Es ist ganz einfach. Also, das machen sie jetzt nicht mehr, weil, es wurde eine Zeit lang zu viel gesigned. Zu viel Spekulation. Also, man nimmt einen frischen Artist, dann glauben sie an dich und denken so, ein Song geht durch die Decke. Ich war ja auch. Also, bei mir ist mein Name ja viel größer als mein eigentlicher Verdienst. Ich bin ja legendary, aber was kann ich mir davon kaufen? Eigentlich nichts. Also krieg ich eher Geld für meinen Namen oder für das Image eines Labels. Wenn da jetzt nur so, keine Ahnung, Modus Minus, sage ich ja gerne, Modus Minus Rapper sind, brauchen sie auch einen coolen künstlerischen Rapper. Und da, dann kommt dann wieder mein Name in Frage. Also jeder guckt halt so, jedes Label, jede Firma, das ist ja auch kein Geheimnis, ich werde da jetzt niemanden verraten oder so. Jedes Label, jede Firma, jedes Unternehmen guckt ob sein Image ausgeglichen ist. Sind genug Frauen da, sind genug Männer da, sind da Arty-Leute dabei, sind da Moneymaker dabei. Und ich gehöre halt immer noch zu der Fraktion künstlerisch wertvoll. Und ich werde nochmal anders gehandelt bei Majors. Ich bin da nochmal ein Einzelfall. Aber normalerweise ist, wenn jetzt ein Künstler neu ist, sagen wir jetzt mal Shogi, dann wird geguckt, okay, da wird spekuliert, wie viel Geld können wir mit ihr machen. 1 Million Streams sind 3.000 Euro in der Mischsumme. Und dann wird einfach ganz real gerechnet. Wie viel? Ein kleiner Hit sind 40 Millionen. Ein 40-Millioner, dann rechnest du 3.000 mal 40. Dann wie viel geben die? Bei einem normalen Vertriebsdeal gibt man 20% ab, was ich halt immer hatte. Und ich hatte leider keinen Hit. Deswegen ist es vorteilhafter für mich, wenn ich halt diese Major-Vertriebsdeals eingehe. Ein Vertriebsdeal ist 20% für den Vertrieb, 80% für mich. Jetzt bin ich nicht bei einem Major-Vertriebsdeal, sondern bei kleineren. Ich war bei Recordjet oder meine Diskografie liegt bei Recordjet. Das heißt, alle meine Songs, da gebe ich natürlich weniger Prozente ab, weil die machen ja auch nichts mehr. Die Songs liegen da. Das könnte ich auch für 0% haben. Aber ich habe gerne einen Ansprechpartner, falls was ist, da jemand ans Telefon geht. Und da geht auch jemand ans Telefon. Und deswegen gebe ich da ein paar Prozente ab. Aber das ist auch der einzige Grund, dass man da halt jemand hat, der sich um deine Songs oder um deine Einlagerungen da kümmert, ne? Sich um das Lager kümmert. Man gibt natürlich auch Sachen ab, Prozente ab für das Pitching. Und umso mehr du Geld rein investiert und umso mehr Prozente du abgibst, umso mehr Chancen hast du da, eine höhere Platzierung beim Pitching zu bekommen. Aber das wisst ihr ja hoffentlich. Also es ist ja.
Ich finde es trotzdem schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Weil ich meine, auch mit den Zahlen, die du gerade genannt hast, du bist gerade bei 387.000 monatlichen Hörern auf Spotify, was wirklich eine gute Zahl ist. Und wenn man sich mal überlegt, wie oft das gehört wird.
Also ich als Ossi muss sagen, es wird wieder runtergehen. Ja, es ist halt, die monatlichen steigen halt, sobald du ein Feature mit einem großen Artist hast, steigen die auf einmal ganz doll. Ich war bei 200, ich war auch schon mal bei 500.000, das ist, wenn du dann plötzlich ein Feature mit Trettmann oder wie jetzt gerade Jan Delay hast, dann steigen die monatlichen Hörer, aber die sinken auch wieder, weißt du? Ja, aber gerade habe ich eine schöne Hörerschaft.
Ja, das finde ich auch. Und ich meine, jetzt kommt ein sehr cooles Album raus. Es fühlt sich zumindest an, ich habe es noch nicht komplett gehört, aber nach einem guten Konzeptalbum, ich habe auch gehört, dass du ja immer mehr jetzt, guckst, dass du jetzt nicht jede Produktion mit raufnimmst, sondern so ein bisschen mehr picky bist, auch mal aussortierst, dass es ein bisschen runder ist, bisschen High Quality die einzelnen Songs sind. Ist das auch bei Kings Sagen King der Fall?
Ja, da haben wir, glaube ich, nur einen einzigen Song. Also ich habe auch gar nicht so viel gemacht. Ich bin auch ein Artist, bei mir kommen 99% der Tracks raus. Und die Songs, die nicht rauskommen, das liegt gar nicht an mir, sondern die Producer verdaddeln die Projekte oder die Produktion ist zu mangelhaft oder sowas. Aber eigentlich kommt bei mir, weil wenn du... wenn du gewisse Erfahrung hast, dann siehst du schon in der Session, was du verwerfen kannst. Im Nachhinein ist es auch immer die interessanteste Frage, die ich mir stellen kann, welche Songs hätte ich mir sparen können? Und ich, so nach paar Jahren, mit 2 Jahren Abstand, kann ich immer so 1, 2 runterwerfen, aber mehr nicht. Würde ich sagen, ne? Also ich krieg zu wenig Kritik, das habe ich auch. Ja, das ist ja mein größtes Problem, dass mich immer alle in Ruhe lassen, weil ich würde ja gerne Kritik mal hören. Und alle sagen immer, ist gut, gut, mach weiter. Ich so, das läuft ja aber gar nicht so gut. Wieso musst du irgendwas?
Ja. Ja, es ist schwierig, aber okay, was ist der Plan? Was ist der Plan für die Zukunft? Das hört sich an, als ob du viele Sachen ausprobiert hast.
Also jetzt kommt Kings Sagen King raus, jetzt in 3 Tagen, vielleicht ist ja auch heute, weil heute ja die Sendung ausgestrahlt vielleicht wird, am Tage meines Releases, juhu, happy release. Und ich mache, glaube ich, in 2 Monaten schon nächstes, aber da mache ich eher so meine persönliche Musik, weißt du? Das ist jetzt für mich ein Mainstream-Album, vielleicht auch mein letzter Versuch, Mainstream zu charten. So ist nicht so, dass ich nicht hinter der Musik stehe, aber ich mache jetzt wieder ein ganz dreckiges Album jetzt danach. Ist schon fast wieder fertig. Ey, und ich bin auch nie im Studio. Es ist halt einfach nur so, wenn ich im Studio bin, mache ich Songs, die rauskommen. Also ich brauche jetzt eigentlich nur noch 3 Sessions, um das nächste Album fertig zu haben.
Das heißt, das nächste Album, in welche Richtung geht das musikalisch? Ist es so Hyperpop?
Nein, nein, der machte noch Hyperpop. Hyperpop habe ich gemacht 2019.
Ja, das ist ja jetzt gerade sehr groß. Das war ja wie bei ich Trap, das hattest du auch gemacht. Und dann wurde es riesig und dann hattest du Hyperpop gemacht.
Hyperpop ist verboten übrigens.
Wieso ist das verboten?
Ach, ich weiß nicht, ich habe mich damals ein bisschen lustig gemacht mit Umru. Als ich noch mit Umru im Studio war, war es immer so, ja, das darf man halt in der Szene selbst. Also unter Amis ist das Wort so ein bisschen so, da machen sich Leute lächerlich drüber, weil es gibt unter Hyperpop gibt es wieder 1000 Millionen andere Stilrichtungen. Und dann haben wir immer so einen Joke gemacht, yo, it's the Hyperpop-Lifestyle. Ja, nee, ich mach so New Jazz-Richtung und übersteuert Rap, eigentlich da, wo ich herkomme, Memphis, Atlanta, wieder sowas. Mhm. Ganz eklig, ganz frech. Ja, weiß ich nicht. Es wird sich underground anhören, aber wer weiß, der weiß, es sind heftige Songs.
Ja, nice. Das hört sich mega spannend an. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich so noch ein recht junger Haiti-Hörer. Ich bin irgendwie das Lied Sterben war das, was bei mir so ausgelöst hat bei Speed Date, dass ich reingekommen bin. Und ich habe davor auch immer so Sachen gehört wie so, ah ja, irgendwie, du haust dauernd Alben raus, sortierst kaum aus. Eher so Sachen, die implizieren, dass die Alben schlecht werden. Aber ich muss sagen, rein subjektiv, wenn ich es mir anhöre, das ist rund, da ist ein rundes Konzept, da ist ein Klangbild, da ist ein Thema und sowas. Also soll jetzt auch gar nicht schleimermäßig klingen oder sowas, aber weil du es gerade auch ein bisschen rechtfertigt hast, finde ich, das ist gar nicht der Case. Also
nee, man ist irgendwann so gut genug, um halt während des Machens zu selektieren. Früher war das auch nicht so. Ich bin einfach nicht so ein Künstler, es werden manchmal mittelmäßige Songs, das sind ja dann aber auch keine Singles, das sind dann Albumsongs und die sind immer noch besser als manche Singles der anderen. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es ist einfach so. Aber das Level aus Deutschland ist auf jeden Fall höher geworden. Früher dachte ich, oh Gott, es ist nur grottig, da waren nur so ein paar Rapper, die ich mochte, die mag ich auch immer noch und aber das generell, das Niveau in Deutschland von Text, Image, Style, ich mach's ja immer so, wenn ich einen Rapper bewerte, und ich bewerte ja gerne, dann mache ich immer so, wie die Amis das auch machen. Das ist irgendwie so Delivery, Style, Text, Image, Aussehen. Du kannst so Punkte ab, sind so 10 Punkte, sind nach den Amis das so. Und das kannst du auch mit deutschen Rappern machen. Und da ist das Niveau insgesamt, finde ich, viel höher geworden. Ich höre jetzt manche Songs und denke so, boah, den hätte ich auch gern. Das war aber früher nicht so.
Was hältst du denn von so gehypten Artists im Moment, wie so Chiago oder Baby Benz, die ja auch so dem Hyperpop, dem verbotenen Wort, zuzuordnen ist? Was ist deine Meinung zu solchen Artists?
Die machen auf jeden Fall einen guten Job. Also ich war, sag ich mal, in dem Alter noch nicht so diszipliniert und wusste gar nicht, was ich machen soll. Aber bei mir ist es anders. Bei mir gab es noch keine Beispiele vor mir. Ich musste mich so selbst erfinden. Bei den Artists habe ich immer das Gefühl, es gibt Vorbilder, wie sie wissen, wie sie klingen wollen, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Mhm. Aber es sind gute Texte, es ist gute Musik. Also da kann ich leider nicht haten. Leider. Ich hate ja sehr gerne, aber da kann ich nicht haten. Das sind beides gute Arten.
Ja. Ja, wir haben ja schon vor der Aufnahme ein bisschen gehatet, aber da lief leider das Rekord noch nicht.
Ne? Aber ich habe gelernt, immer zu haten, wenn noch nicht der Rekordknopf angegangen ist. Man lernt dazu.
Ist vielleicht ein schlauer Move, sonst würde uns wahrscheinlich das Label denn hier die Aufnahme nicht freigeben.
Ja, ja, die Records beschwert. Okay.
Ich habe eine letzte Frage noch. Ich habe in einem anderen Interview von dir habe ich gehört, dass du mal gesagt hast, du willst so als Side-Hustle ein eigenes Parfüm rausbringen.
Ja, und das sagen wir ja schon seit 2016, aber die Realität sieht anders aus, ne? Also für ein eigenes Parfüm, da muss man richtig Padde reinstecken, ne? Und wenn du dann noch, also dann noch der Schritt zu Douglas und so, das ist alles komplizierter, als man denkt. Also, ja, hier ist ein Aufruf, wer will mit mir ein Parfüm machen? Also ich bin jetzt, weißt du, alle Ideen, die ich hatte, hatte ich 2016, 2017, 2018, die wurden bereits natürlich von den anderen Rappern schon alle gemacht. Und deswegen fühle ich mich jetzt schon so, Mann, da muss ich es ja nicht mehr machen, obwohl ich schon genau weiß, wie mein Parfüm riechen soll, aber das sage ich ja jetzt nicht.
Aber nicht erfolgreich gemacht. Es gab ja Versuche, aber so wirklich durchgesetzt
hat
sich ja kein
Parfüm. Ist.
Ich sag nicht, wer gefloppt ist. Ich sag mal, wer meines Wissens nach ein Parfüm gemacht hat. Also Juju hatte meines Wissens nach ein Parfum. Flair hatte sein Parfüm in der Vibe-Box. Miami Yassin hat irgendwas mit Parfums gemacht. Wen gibt's denn noch? Bestimmt hat Raf Camora so ein Corbeau-Parfüm. Bin ich ja jetzt auch nicht 100% sicher.
Das passt zu ihm, ne?
Ja.
Ja, das ist halt so eine Sache. Also man muss so, da muss man echt Geld in die Hand nehmen, da muss man Geld überhaben und das durchdrücken. Und ich bin gar nicht connected. Ich arbeite seit Jahren mit denselben Leuten und da musst du einen Parfümerist finden. Dann musst du da die ganzen Deals, oh Gott, nee, mir wird schon schlecht. Da musst du die Normkursprache beherrschen.
Ja, also falls hier irgendein begabter Parfümeur oder eine Parfümeurin zuhört, dann meldet euch gerne.
Nee, man muss dann schon Geschäftsleute, Marketingprofis ansprechen.
Ja, dann probieren wir mal hier den Kontakt zu Douglas oder Flaconi herzustellen.
Hey Douglas. Ja, okay. Hey Douglas, ich will aber nur ins Alzertal und ins KDW. Ja, okay. Okay, cool.
Ey, war super. Heidi, ja, ich wünsche dir super viel Erfolg mit deinem neuen Album. Lass uns gerne mal so ein Part 2 aufnehmen, wenn das nächste Album ansteht. Ist ja schon bald soweit, dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, um es zu schneiden. Jetzt ist ja wirklich hier ein absoluter Podcast-Sprint.
Fatzi, ihr macht das schon. Vielen Dank für die Einladung. Bis dann.
Ich habe zu danken. Mach's gut.
Ciao. Ciao.
Yes, ich hoffe, euch hat das Interview mit der lieben Haiti gefallen. Normalerweise besprechen wir hier im Podcast aber die Deutschrap-News, die wichtigsten Ereignisse, Gossip, Beef, Releases etc. Und unsere normalen, regulären Folgen, die kommen immer in der Nacht von Montag auf Dienstag raus. Es gibt aber immer mal wieder Interviews, so wie jetzt eben mit Haiti. Und wenn ihr beides nicht mehr verpassen wollt, News und Interviews, dann folgt doch gerne diesem Podcast, egal wo ihr gerade hört. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Und sonst sehen wir uns nächste Woche, Montag auf Dienstag. Macht's gut. Ciao, ciao.